Er hatte weder Augen noch Nase, nur einen schlaffen, dreieckigen Mund. Auf den Sitzplätzen am vorderen Ende des Podestes hatten Penelope Fitz und Steve Rodwell einen kühlen Kopf bewahrt. Rodwell hatte einen Degen unter seinem Mantel hervorgezogen. Die Klinge war länger und breiter als bei einem gewöhnlichen Modell. Mrs. Fitz hatte ihren Silberreif abgenommen, so dass ihr das dunkle Haar jetzt offen über die Schultern hing. Der vermeintliche Haarschmuck war eine halbmondförmige, scharf geschliffene Sichel, die sie wie eine Waffe in der Hand hielt. Rodwell sprang zwischen die unteren Stühle und schleuderte einen zur Seite. Dann stapfte er auf den zweiten Besucher zu, ein Phantasma, das inzwischen von mehreren seiner Agenten umzingelt war. Holly Monroe hatte die verängstigten Gäste zur hintersten Ecke des Podestes geführt, war dann zu der vom Stuhl gefallenen Frau geeilt und kniete jetzt neben ihr. Lockwood packte mich am Arm. »Vergiss die Geister«, rief er. »Die Bomben! Wo sind die hergekommen?« Eine kreischende, mit Silberschmuck behängte Dame im Pelzmantel prallte gegen mich. Ich schubste sie fluchend weg, sprang auf einen Stuhl, drehte mich um und spähte auf die Straße entlang. Auch dort waren inzwischen übernatürliche Besucher aufgetaucht, deren fahle Umrisse im Schein der Geisterlampen flüchtig aufglommen. Die Menge um sie herum duckte sich und wich zurück, dann liefen die Leute auseinander und flohen in alle Richtungen. »Ich kann nichts erkennen«, meldete ich. »Es ist ein einziges Gemetzel.« Lockwood stand neben meinem Stuhl. »Von den Zuschauern hat keiner etwas geworfen. Die Bomben kamen von weiter oben. Was ist mit den Fenstern?« Ich ließ den Blick über die umstehenden Gebäude gleiten. Lange Fensterreihen. Alle waren schwarz und leer und alle sahen gleich aus. Was sich dahinter abspielte, war nicht auszumachen. Hoch über uns zerrten die Ballons von Fitz und Rodwell an ihren Leinen. »Nichts. Glaub's mir, los. Die Dinger sind von oben gekommen.« »Da!« Zwei Fenster veränderten ihre Kontur, zwei schwarze Flecken wurden größer und nahmen Gestalt an. Zwei Silhouetten hüpften aus zwei Fenstern im ersten Stock über uns. Vier Stiefelsohlen landeten dumpf auf dem Podest. Nur Lockwood und ich sahen sie, alle anderen konzentrierten sich auf die Geister. Einen Sekundenbruchteil lang konnte ich den Mann, der mir am nächsten war, deutlich erkennen. Er trug schwarze Turnschuhe, ausgebleichte Jeans und eine schwarze Jacke mit Reißverschluss. Sein Gesicht war hinter einer schwarzen Skimaske verborgen, aber durch das Mundloch blitzten leicht vorstehende Zähne auf. In der einen Hand hielt er einen Degen, in der anderen eine kurzläufige Pistole. Der Ledergurt quer über seiner schmalen Brust, der Reißverschluss der Jacke stand halb offen, war mit sonderbaren Gegenständen bestückt. Sie glichen kurzen Stäben, wie Staffelläufer sie benutzten, trugen aber an einem Ende durchsichtige Glaskugeln, in denen fahles Licht strudelte. Ich begriff sofort, worum es sich handelte. Im nächsten Augenblick war der Mann zwischen den Gästen untergetaucht, dicht gefolgt von seinem Gefährten. Sie drängten sich bis ganz nach vorn, wo Penelope Fitz in ihrem schneeweißen Mantel und mit dem halbmondförmigen Dolch in der Hand stand. Lockwood und ich stürmten hinterher, konnten die Männer aber nicht mehr aufhalten. Jetzt tobte eine die Pistole. Lockwood warf seinen Degen mit viel Schwung und in gerader Linie wie einen Speer. Die Spitze streifte den Arm des Attentäters und schlug ihm die Waffe aus der Hand. Dann war auch ich mit meinem Degen zur Stelle. Der Unbekannte parierte meine Hiebe mit flinken Abwehrstößen, woraus ich schloss, dass er ein ausgebildeter Agent sein musste. Sein Komplize beachtete uns überhaupt nicht. Er ging schnellen Schrittes auf Penelope Fitz zu und griff dabei in seine Jackentasche. Als er die Hand wieder herauszog, erschien etwas Kleines, Schwarzes, Kurzläufiges. Mrs. Fitz hatte es ebenfalls gesehen und wich mit aufgerissenen Augen an das Geländer zurück. Lockwood riss eins der am Rand des Podestes befestigten Plastikeinhörner aus der Halterung. Der Attentäter zielte. Lockwood stürzte auf ihn los und holte mit dem Einhorn nach ihm aus. Es krachte zweimal, aber in so rascher Folge, dass es sich wie ein einziger Knall anhörte. Das Einhorn wurde Lockwood aus der Hand gerissen. Zwei kreisrunde Löcher zierten den gebogenen Hals des Tieres. Mein Gegner brachte jetzt seine überlegene Körperkraft ins Spiel. Seine Bewegungen wurden schneller und seine Hiebe hinterließen Schaden in meiner Degenklinge. Doch plötzlich hielt er inne und blickte überrascht an sich herunter. Auch ich war überrascht. Eine Degenspitze ragte aus seiner Brust. Der Mann taumelte, dann kippte er seitlich um. Mr. Rodwell, der hinter ihm stand, zog seine Waffe wieder heraus. Der andere Attentäter hatte sich Lockwood zugewandt, aber jetzt ging Sir Rupert Gale von der anderen Seite mit gezücktem Stockdegen auf ihn los. Der Attentäter ließ von Lockwood ab, schoss auf Sir Rupert, verfehlte ihn und ergriff die Flucht. Lockwood hob seinen Degen auf. »Den kriegen wir los«, schrie er. »Los, komm!« Wir stürmten über das inzwischen fast leere Podest, vorbei an George, der immer noch den ersten Besucher mit Salz und Eisen in Schach hielt, vorbei auch an Holly, die sich um die verletzten Gäste kümmerte. Den zweiten Geist hatten die Rodwell-Agenten vernichtet. Mr. Rodwell und Mrs. Fitz blieben, wo sie waren. Der Unbekannte in Schwarz sprang mit einem gewaltigen Satz auf das Führerhaus des nächsten Lastwagens. Lockwood hechtete mit wehenden Mantelschößen hinterher, ich folgte ihm auf dem Fuße. Schwere Schuhe trampelten über das schleppernde Dach, der flüchtende Attentäter landete auf dem Motivwagen, stürmte unter gotischen Bögen hindurch und ließ die Schauspieler schreiend auseinanderstieben. Dabei schwang er seinen Degen und schoss mehrmals in die Luft. Männer in Betttüchern und Frauen in blutbefleckten langen Kleidern sprangen in Panik von der Ladefläche. Von Talkumpuder umwölbt, landeten sie in der Zuschauermenge wie Geister im Sturzflug. Um uns herum brandete überall Angstgeschrei auf. Der Schwarzgekleidete drehte sich um und zielte mit der Pistole auf uns, doch es folgte kein Schuss. Daraufhin warf er die Waffe weg und trat mit dem Fuß gegen einen wuchtigen Styroporbogen, der prompt einstürzte. Lockwood sprang nach links, ich nach rechts. Das Styroporteil krachte zwischen uns herunter und begrub einen kleineren Schauspieler unter sich. Mit Anlauf auf den nächsten Wagen, der in den Senftönen von Dollop und Tweed geschmückt war. Über uns schwankte das Firmensymbol, eine riesige, allsehende Eule aus Pappmaché. Der Attentäter warf eine Leuchtbombe. Das Wurfgeschoss traf die Eule, riss ein Loch in ihren Leib und überschüttete uns mit einem Hagel aus brennenden Pappstücken. Lockwood und ich ließen uns davon nicht aufhalten. Wir duckten uns weg, schüttelten das glühende Zeug aus den Haaren und rannten weiter. Der nächste Laster, der offizielle Rodwell-Wagen, war ebenfalls so dicht aufgefahren, dass der flüchtende Attentäter hinüberspringen konnte. Hier gab es bergeweise kuschelige Stofflöwen, Rodwell-Limonade und andere Werbegeschenke zum Verleihen. Die Agenten, die die Sachen in die Menge werfen sollten, waren nicht mehr da. Der Schwarzgekleidete stolperte und schlitterte zwischen den Flaschen und Kuscheltieren hindurch, drehte sich fluchend um und schleuderte eine weitere Geisterbombe. Eine geduckte Gestalt schlüpfte aus der zerbrochenen Glaskugel und wurde von unseren synchron ausgeführten Degenhieben zerstückelt. Jetzt hatten wir den Mann fast eingeholt, ich konnte ihn schon keuchen hören. Er lief ans hintere Ende des Wagens, aber bis zum nächsten Wagen klaffte diesmal eine so große Lücke, dass man sie unmöglich mit einem Sprung überwinden konnte. »Jetzt haben wir ihn«, sagte Lockwood siegessicher. Doch am Ende dieses Wagens schwebte auch wieder ein Rodwell-Löwe als riesiger heliumgefüllter Ballon an einer Halteleine. Der Schwarzgekleidete hieb die Leine durch, bekam das lose Ende zu fassen und wurde quer über die Straße davongetragen. Er ließ seinen Degen fallen und hielt sich mit beiden Händen fest. Lockwood und ich kamen schlitternd am Rand der Ladefläche zum Stehen und Lockwood stieß wütend die angehaltene Luft aus. »Verdammt! Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter!« »Er wird zum Fluss rübergeweht.« »Stimmt, komm!« Runter auf die Straße und mitten zwischen den verlassenen Ständen und Buden hindurch. Eben noch hatten sich hier vergnügte Menschen gedrängt, jetzt war nur noch eine mit Mützen und Lavendel, heruntergefallenen Amuletten und verlorenen Schuhen übersäte Fläche zu sehen. Die Arme des Poltergeist-Fahrgeschäfts hatten angehalten, die in der Luft festsitzenden Leute riefen etwas zu uns herunter. Hinein in die nächste Querstraße und leicht bergauf zur Waterloo Bridge. Lockwood und ich rannten immer weiter, Seite an Seite. Ich sah verstohlen zu ihm hinüber. Seine Augen leuchteten, seine Miene war entschlossen, die langen Beine griffen weit aus. Wir liefen im Gleichschritt, in vollkommenem Einklang. Auf einmal verschwamm und verblasste die Welt um uns herum, alle Spannungen, alle Unstimmigkeiten waren verflogen. Plötzlich war alles ganz einfach. Es gab nur noch uns beide, wie wir über eine Londoner Hauptverkehrsstraße in einem riesigen Löwenballon hinterherhetzten. Alles war wieder so, wie es sein sollte, so wie es sich gehörte. Vielleicht dachte Lockwood dasselbe. Er grinste mich an, ich grinste ihn an. Eine überschäumende Freude durchströmte mich, verscheuchte den Schmerz in meinen Muskeln, das Stechen in meiner Lunge. Es war, als hätte es die letzten paar Wochen nie gegeben. Ich hatte nur noch einen Wunsch, dass es immer so bleiben würde. Hoffentlich störe ich nicht. Unter geschicktem Einsatz seines Degenspazierstocks holte Sir Rupert Gale, wie stets auf tadellose Manieren bedacht, zu uns auf. Hätte er einen Hut getragen, hätte er ihn garantiert im Laufen gezogen. »Ach, hallo!« Eigentlich wollte ich gar nichts erwidern, aber seine Höflichkeit war irgendwie ansteckend. »Ganz schön pfiffig, der Bursche, was?« Sir Rupert deutete mit dem Kinn auf die bedenklich hin- und herschaukelnde Gestalt vor uns. Der Wind über dem Fluss hatte den Löwen erfasst und schüttelte ihn kräftig durch. Der Mann schlug gegen eine Hauswand. »Man würde ihm fast wünschen, dass er entkommt.« »Ihnen zu entkommen ist nicht so einfach«, gab Lockwood zurück. »Das gelingt bestimmt nur den Allerbesten.« »Haha, das ist wahr«, Sir Rupert schmunzelte. »Er wird auf den Fluss hinausgetragen. Wenn ich meine Jagdflinte dabei hätte, würde ich einfach eine Salve abfeuern und es darauf ankommen lassen. Er fliegt nicht so hoch, dass ihn der Absturz umbringen würde.« Er hatte aber keine Flinte dabei und so schnell wie der Ballon flog, konnten wir nicht rennen. Wir hätten ihn sowieso nicht einfangen können, dafür war er immer noch zu weit oben. Schon schwebte er jenseits der Brücke, wo der Rodwell-Löwe ganz kurz von den Laternen auf der Brüstung wunderschön angeleuchtet wurde und wie eine lustige Weihnachtsbaumkugel glitzerte. Der darunter hängende Mann hielt sich verzweifelt fest. Er trug immer noch die Skimaske über dem Gesicht, Jacke und Hemd waren so weit hochgerutscht, dass die blasse Haut an Bauch und Rücken hervorschaute. Eine Windböe erfasste ihn und wirbelte den Löwen herum. Ich dachte schon, er würde zu uns zurückgeweht, doch dann flog der Ballon weit auf den Fluss hinaus, wo die Gestalt schließlich den Halt verlor und aus gut 10 Metern Höhe in die schwarze Themse stürzte. Der Mann klatschte auf die Oberfläche, dann schlug das Wasser über ihn zusammen. Wir drei rannten an die Brückenbrüstung und verrenkten uns die Hälse, konnten ihn aber nirgends mehr entdecken. Mehrere Minuten vergingen. Der Löwenballon war schon fast außer Sichtweite, nur noch ein glitzernder roter Punkt vor den dunklen Wolken, den der Wind ostwärts in Richtung Blackfriars Bridge, Tower und zu guter Letzt zum Meer trug.
»Tot und ertrunken, nehme ich an«, sagte Lockwood.
Sir Rupert nickte.
»Sollte man denken, aber wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt.«
Er trommelte mit den behandschuhten Fingern auf die Balustrade. Ich trat einen Schritt zurück. »Wer waren die beiden?«
»Vermutlich Feinde von Fitz und Rodwell«, entgegnete Lockwood. »Aber wie dem auch sei, er ist weg.«
»Ganz recht.« Sir Rupert Gale trommelte wieder auf die Brüstung. Dann trat auch er einen Schritt zurück und im selben Augenblick blitzte sein Stockdegen auf und zielte auf Lockwoods Rippen. Es ging so schnell, dass ich es gar nicht richtig mitbekam, auch nicht, warum Lockwoods Arm auf einmal niederfuhr, um die Klinge abzufangen. Sir Ruperts Waffe verhakte sich für eine Sekunde in dem verschnörkelten Gestänge von Lockwoods Degenglocke und ich spürte, wie angestrengt beide versuchten, ihre Waffe freizubekommen. Ich sah auch, wie knapp der Stockdegen sein Ziel verfehlt hatte. Die Spitze wäre sauber unterhalb von Lockwoods Rippenbogen eingedrungen, hätte die Lunge durchbohrt und das Herz getroffen. Dann sprang Sir Rupert zurück und befreite seine Waffe mit einem Ruck. Seine Augen funkelten, er balancierte leichtfüßig auf den Zehenspitzen.
»Bravo«, sagte er anerkennt. »Gut gemacht.«
»Sie aber auch«, gab Lockwood zurück, drehte sich zu ihm um und bog das Handgelenk hin und her, als hätte er Schmerzen.
»Allerdings greife ich niemals aus dem Hinterhalt an.« »Nun übertreiben Sie mal nicht, Mr. Lockwood. Das war kein Hinterhalt und Sie hatten eine faire Chance, wie Sie ja soeben eindrucksvoll bewiesen haben.«
Sir Rupert fuhr sich durchs Haar.
»Unsere gemeinsamen Feinde sind weg«, sagte er dann. »Aber wir beide sind noch hier. Sie und ich sind miteinander allein. Wäre das nicht eine großartige Gelegenheit, unsere Meinungsverschiedenheiten ein für alle Mal auszutragen?«
»Wieso ist er allein? Wieso ist er allein? Ich bin doch auch noch da.«
»Lass gut sein los«, erwiderte Lockwood nur und hob abermals den Degen. »Also, Sir Rupert, auf geht's.«
»Das könnt ihr doch nicht machen«, rief ich aus. »Es wird Zeugen geben. In 5 Minuten sind die anderen hier und...«
»Miss Carly«, unterbrach mich Sir Rupert. »Ich brauche höchstens ein paar Sekunden.«
Lockwoods Grinsen war grimmig.
»Dasselbe wollte ich auch gerade sagen.«
Laute Rufe, Taschenlampenkegel zuckten in der Dunkelheit. George kam die Brücke hochgestürmt, gefolgt von einer Horde Fitz- und Rodwell-Agenten. Lockwood und Sir Rupert drehten sich nach ihnen um. Dann versenkte Sir Rupert seine Waffe geschickt wieder in seinen Stock.
»Und jetzt sind wir alle zusammen Helden«, sagte er. »Wer hätte das gedacht? Was für ein toller Abend!«
Er lächelte uns an, wir lächelten ihn an. Drei Krokodile am schlammigen Nilufer hätten einander nicht vielsagender oder zähnebleckender anlächeln können. So standen wir da, und dann prasselten auch schon aufgeregte Fragen und atemlos hervorgestoßene Glückwünsche auf uns ein. Kapitel 17. Nach dem Anschlag auf die Agentenparade klärte sich einiges rasch auf, anderes nicht. Bemerkenswerterweise war nun einziger Mensch zweifelsfrei ums Leben gekommen, nämlich der Attentäter, den Mr. Rodwell erledigt hatte. Die Leiche seines Komplizen wurde nie gefunden, obwohl die Polizei und die Artefaktjäger am folgenden Tag das gesamte Themseufer absuchten. So unwahrscheinlich es auch sein mochte, es sah fast so aus, als sei der Mann entkommen. Innerhalb weniger Minuten nach dem Anschlag wurden die Strand und die umliegenden Straßen abgeriegelt, der Festumzug wurde abgebrochen. 12 Personen, 8 Zuschauer und 4 Gäste des vordersten Wagens waren von Geisterstarre befallen. Alle 12 wurden noch vor Ort von den die Parade begleitenden Notärzten versorgt. Dank der zeitnahen Behandlung kamen sie alle durch. Sogar die kleine, dicke Frau, die der Besucher zuerst berührt hatte. Holly Monroe hatte ihr nach oben auf dem Wagen eine Adrenalinspritze verpasst und ihr damit das Leben gerettet. George hatte den ersten Geist ganz allein unschädlich gemacht. Nachdem er ihn mit Eisen auf eine Stelle gebannt hatte, hatte er das ganze Podest abgesucht, bis er die Scherben der zerbrochenen Geisterbombe gefunden hatte. Zwischen den Glasstücken lag ein Stück Kieferknochen, in dem noch 2 braune Zähne steckten. Nachdem George seinen Fund in ein Silbernetz gewickelt hatte, hatte sich der Besucher verflüchtigt. Anschließend hatten sich die übrigen Agenten auf die Suche gemacht und auf den anderen verwüsteten Festwagen noch 5 weitere Quellen entdeckt. Penelope Fitz war unverletzt geblieben. Steve Rodwell hatte sich das Handgelenk verstaucht, als er seinen Mitarbeitern geholfen hatte, den 2. Besucher zu bändigen. Am nächsten Tag prangte ein Foto der beiden Agenturinhaber auf der Titelseite der Times. Rodwells Arm lag dekorativ in einer mit seinem Monogramm verzierten Schlinge.